ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Donnerstagvormittag eine neue Ausgabe. SWR 1 Leute, ich begrüße ganz herzlich Kai Michael B. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Pneumologe, haben ein Institut für Atemwegsforschung in Wiesbaden gegründet. Und jetzt so, wenn wir auf den Kalender gucken, Anfang, Mitte April, für was ist denn gerade Hochsaison? Wo rennen Ihnen die Leute die Pollen?
Ja, ist ja wie immer im Frühling heißt es dann, wenn die Pollen wieder fliegen, können Sie die Schlagzeilen immer schon vorschreiben. Man ist gerade im Frühling, eigentlich in der Frühlingseuphorie angekommen und dann geht es mit den Pollen wieder los. Also das hängt ein bisschen immer davon ab, wie warm der Winter regional auch gewesen ist. Und die meisten, die frühesten Pollen sind in der Regel, es ist Erle und die Hasel, die können manchmal schon im Januar, Februar losgehen. Jetzt haben wir so den Übergang März, April. Wir hatten sehr schönes Wetter die letzten Tage. Also momentan merkt man die Birken vor allen Dingen. Die sind ja auch, was die Häufigkeit an Allergien betrifft, ganz vorne. Ja.
Ist das eigentlich unterschiedlich, ob jemand an jetzt Erlenpollenallergie leidet und an Hasel, wie schlimm etwas auftritt?
Also von der Qualität der Beschwerden, nein. Das kann also jemand nicht riechen, was da jetzt gerade in der Luft ist. Bei den Pollen ist es so, die machen mehr oder weniger alle die gleichen Heuschnupfen, wie wir sagen, Symptome. Interessant wird es dann, wenn wir von saisonalen Pollenallergien zu anderen Allergien gucken. Also beispielsweise Tierhaar- oder Hausstaubmilbenallergien. Da ist es tatsächlich so, dass die eher dazu neigen, beispielsweise ein Asthma auszulösen. Während die Pollen in der Regel obere Atemwegsbeschwerden machen.
Sind das dann die berühmten Kreuzallergien oder was ist das dann?
Nein, das ist einmal so, dass die Allergene sind unterschiedliche. Kreuzallergie heißt, sie sind gegen eine Birke und dann sind sie automatisch oder viele sind automatisch zum Beispiel verträgen Äpfel nicht so gut. Ja. Also die kriegen dann Beschwerden, da juckt es und juckt im Ohr oder brennen. Das sind Kreuzallergien. Das heißt also, in dem Apfel ist quasi auf molekularer Ebene sind ähnliche Dinge drin wie in den Birkenpollen. Und deswegen reagiert man damit. Bei den Tierhaar oder Milben, das sind ganz andere Allergene. Die sind aber auch von ihren Eiweißstrukturen anders und scheinen eher die unteren Atemwege anzugreifen. Genau verstanden haben wir das nicht. Aber Sie sehen einen ganz klaren Zusammenhang zwischen diesen ganzjährigen Innenraumallergenen, wie wir sagen, und Asthma, also untere Atemwege, und den Pollen bei den oberen Atemwegen. Das macht dann schon einen Unterschied.
Heißt das, wenn jemand beispielsweise Heuschnupfen hat, ist der dann auch automatisch anfälliger dann für Tierhaarallergien?
Ja. Also wir haben ja praktisch immer das Phänomen, dass Menschen sehr viele Allergien haben. Also so den klassischen, wie wir sagen, monosensibilisierten. Also sie haben eine Allergie, das gibt's ganz selten. Ja. Meistens sind es mehrere Pollen und dann gibt es einen Bereich, der bleibt bei den Pollen. Und dann gibt es aber auch viele, die quasi zu den Pollen noch die typischen Hund, Katze, Pferd, Hausstaubmilben, Schimmelpilze dazu bekommen. Also das ist so das Spektrum, was üblicherweise so. Sie können 20, 25 Allergene auf den Tisch legen und damit treffen Sie ungefähr 95% der Allergiker in Mitteleuropa.
Wie ist das überhaupt mit Allergien? Nehmen die eher zu? Lässt sich das statistisch irgendwie fassen?
Also wir haben seit den 60er Jahren so einen Trend gehabt und auch davor gibt es keine guten Zahlen, aber ab den 60ern gibt es gute Zahlen, wo wir gesehen haben, dass die Allergien eigentlich weltweit auf dem Vormarsch sind. Und in den letzten 20 Jahren gibt es ein diversifiziertes Bild. Also es scheint so zu sein, in den sogenannten westlichen Industrienationen ist es relativ stabil auf hohem Niveau. Und dann gibt es Regionen in der Welt, die früher wenig Allergien hatten, die aber jetzt stark aufholen. Also Asien, China ist beispielsweise sowas, aber auch bestimmte Regionen in Afrika. Da war das quasi vor 20, 30 Jahren, naja, ich will nicht sagen Rarität, aber sehr selten, also weniger als 2-3% Allergien. Und die holen jetzt auf.
Woran liegt das?
Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Hypothese, die wir schon seit so 20, 25 Jahren auf dem Tisch liegen haben, also diese Lifestyle- oder Hygienehypothese, dass an der wahrscheinlich was dran ist. Also es hat was mit dem Lebensstil zu tun, weil nur die Gene können es nicht erklären. Das würde länger als 20 Jahre dauern.
Bis zu 20% der Bevölkerung haben Heuschnupfen. Gibt es denn irgendwas, was man tun kann, dass der überhaupt nicht auftritt?
Dass der überhaupt nicht auftritt, ja,
kann weiß ich,
dann müssen Sie in die Arktis wahrscheinlich gehen.
Wo keine Pollen sind.
Wo keine Pollen sind, weil ansonsten wird es sehr schwierig, wenn Sie die Veranlagung haben und wenn Sie eine Sensibilisierung haben, dann wird es sehr schwer, das zu vermeiden, also das zu verhindern, dass es auftritt. Da gibt es kein Pauschalrezept.
Was macht denn der Heuschnupfen überhaupt im Körper? Also was passiert da genau?
Also das ist im Grunde genommen eine Immunreaktion. Das Immunsystem reagiert auf Eiweiße in der Umwelt, die eigentlich nicht krankmachend sind. Das ist sozusagen eine Fehlleistung unseres Immunsystems. Warum das, woher das kommt, das ist eine komplexe Geschichte. Aber bei manchen Menschen ist das eben so, die reagieren darauf. Manche Leute sind da völlig intolerant, also denen macht das nichts aus. Und diese Immunreaktion verläuft im Grunde genommen so ähnlich wie eine Immunreaktion auch gegen einen Erreger. Das heißt, man versucht den irgendwie mit Schwellung, Entzündung, Sekretbildung etc. versucht das loszuwerden. Und das sind die typischen Beschwerden. Also man hat das Jucken, man hat die Sekretbildung, dann fängt man an zu niesen, solche Dinge. Wir wissen aber auch, Heuschnupfen klingt ein bisschen banalisierend. Tatsächlich viele Menschen haben auch Allgemeinsymptome. Also früher gab es noch den Begriff Heufieber. Also es gibt tatsächlich Allgemeinsymptome, das heißt, sie fühlen sich so wirklich krank, wenn sie schwerere Formen haben. Und das kann eben auch dazu gehen, dass die Augen richtig dick angeschwollen sind, dass sie schwere Beeinträchtigungen der Lebensqualität haben, bis hin dann zum Asthma, was eben dann auch eine durchaus in Einzelfällen gefährliche Geschichte sein kann.
Welche Therapie ist Ihrer Erfahrung nach die beste?
Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ja. Also es hängt davon ab, ob Sie leichte Beschwerden haben, mittelschwere oder schwere. So teilen wir das ungefähr ein. Bei den leichten Beschwerden, das sind ja Menschen, die sehen Sie in der Regel nicht beim Arzt, sie gehen in die Apotheke. Da holt man sich diese typischen Antihistaminika. Die sind auch sehr gut wirksam. Die wirken insbesondere auch auf das Jucken in den Augen und das Jucken der Nase und diesen Fließschnupfen. Und wenn Sie dann stärkere Beschwerden haben, also die Nase ist verstopft und das reicht nicht, dann gibt man in der Regel zusätzlich entzündungshemmende Präparate, also auf Deutsch, das sind im Grunde genommen Cortison-verwandte Wirkstoffe, die man dann lokal sprüht in die Nase. Die sind in der Regel in der niedrigen Dosierung auch frei verkäuflich, die kann man in der Apotheke bekommen. Und wenn Sie da eine schwere Form haben, dann greifen wir zu höheren Dosierungen und kombinieren das mit auch Antihistaminika, aber welche, die dann in die Nase direkt gegeben werden. Ja. Das ist sozusagen die höchste Stufe. Das funktioniert bei vielen Patientinnen und Patienten eigentlich relativ gut.
Wie verläuft denn so ein Heuschnupfen? Also kann das sein, dass jemand ein Leben lang nur eine leichte Form hat? Ja. Oder wird die automatisch von einer leichten zu einer schwereren Form gehen?
Also es gibt keine automatische Transition. Es gibt ja auch jeder Heuschnupfen-Betroffene wird das kennen. Er hat mal Jahre, wo es einigermaßen gut ist und dann ist wieder in einem Jahr ist es katastrophal.
Das liegt an den Pollen auch, wahrscheinlich, genau, ob es regnet oder nicht und solche Geschichten.
Es liegt am Regen. Es liegt auch an der Botanik der Pollen. Also Pollen neigen dazu oder bestimmte Pflanzen neigen dazu, bestimmte Zyklen zu haben. Also in manchen Jahren sind sie stärker, ist die Pollination stärker, in manchen ist sie schwächer. Und das beeinflusst das im Wesentlichen dann. Aber es gibt keine grundsätzliche, es fängt leicht an und es hört schwer auf. Es ist ähnlich wie beim Asthma. Da gibt es auch welche, die sind leicht und es gibt welche, die sind schwer. Und es gibt keine natürliche Straße von leicht zu schwer, sondern das ist sehr komplex.
Wenn man Ihnen zuhört, merkt man, dass Sie begeistert sind von dem Organ Lunge. Warum ist das für Sie denn so ein besonderes Organ?
Och, ich glaube, das ist auch mal ein bisschen Betriebsblindheit. Also man landet ja irgendwo so irgendwann, wir sind wahrscheinlich auch nicht geboren, mit dem Wunsch, Radiomoderatorin zu werden. Ich bin irgendwie in die Pneumologie reingerutscht durch Zufall und ich fand das aber dann sehr interessant, weil es sehr vielfältig ist. Also das geht von eben Infektionskrankheiten bis zu Allergien, bis zu seltenen Erkrankungen, die wirklich exotisch sind, wo man viel Detektivarbeit machen muss. Und ich fand das irgendwie sehr interessant. Und für einen jungen Studenten ist die Lunge relativ gut zugänglich, weil es viele relativ einfach zu verstehende Untersuchungsverfahren gibt. Also eine Lungenfunktion, das versteht eigentlich, also meine Tochter, die ist 15, also die hat das schon mit 8, 9 bei uns gemacht. Das ist einfach zu verstehen, ja, was man da machen kann. Also es ist sehr zugänglich und so habe ich irgendwie mein Organ gefunden und irgendwann habe ich meinen Frieden damit gemacht und gesagt, da möchte ich jetzt beibleiben.
Ja, und dann haben Sie viel Kurioses über die Lunge zumgetragen, zum Beispiel, dass es die Oberfläche der Lunge auf die Fläche eines Tennisplatzes bringen soll. Ja. Das versteht man aber nicht sofort.
Also wenn Sie die innere Oberfläche, die Lungenbläschen, wo der Sauerstoffaustausch stattfindet, wenn Sie die nebeneinander legen würden, ausbreiten würden, dann würden Sie eine Fläche von 80 bis 100 Quadratmetern bekommen. Nun weiß natürlich der gute Tennisspieler, der Tennisplatz ist ein bisschen größer, also es ist eher ein halber Tennisplatz, aber das ist sehr groß. Also etwa 80 bis 100 Quadratmeter innere Oberfläche hat das Organ, so viel brauchen wir auch, um eben ausreichend Sauerstoff aus der Luft abzuschöpfen und unser Kohlendioxid wieder loszuwerden.
Ja, und unsere Atemwege befördern jeden Tag mehr als 10.000 Liter Luft hin und her. Das kriegen wir ja auch alles so gar nicht mit, aber passiert alles automatisch.
Ja, genau, das passiert völlig selbstverständlich. Und wenn Sie abends einschlafen, dann haben Sie jedenfalls fast immer nie die Angst, dass das aufhört.
Ja.
Geht von selber weiter. Ist ein sehr faszinierendes Phänomen.
Für Sie als Pneumologe, nehmen denn Lungenerkrankungen eher zu oder ab?
Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die nehmen eher ab und es gibt welche, die sind neu. Also vor ein paar Jahren hatten wir ja sowas wie eine kleine Pandemie. Da hatten wir eine ganz neue Erkrankung mit einem Mal. Und dann gibt es welche, die erfreulicherweise auch weniger werden. Also das ist, kann man so generell nicht sagen, weil die Erkrankung natürlich auch, das Spektrum der Erkrankung ist extrem breit.
Also Lungenentzündung ist wohl weltweit die am häufigsten zum Tod führende Infektionskrankheit. Ja. Woran liegt das denn eigentlich?
Ja, es ist eben ein vitales Organ, nicht? Also wenn Sie eine Lungenentzündung haben, heißt das erstens, Sie haben quasi eine Eintrittspforte für die Erreger ins Blut. Also die Komplikation der Lungenentzündung ist in der Regel die Blutvergiftung, die dann tödlich ist. Oder und gerade wenn Sie älter sind und vielleicht schon ein vorgeschädigtes Organ haben, das Organ, wenn es entzündet ist, kann es eben seiner Hauptaufgabe, nämlich der Sauerstoffbeschaffung, nicht mehr nachkommen. Und das ist eben etwas, worauf man nicht gut drauf verzichten kann. Und wo es auch kaum Ersatzverfahren gibt. Natürlich gibt es die Beatmung, aber selbst eine Beatmung setzt noch eine halbwegs funktionsfähige Lunge voraus.
Ja. Eine Kornähre produziert 4 Millionen Pollen, die mit der Luft hunderte Kilometer weit verteilen. Also Kai Michael B. bei uns in S-Wens, Leute, das ist ja auf der einen Seite total faszinierend, wenn man das hört. Aber wer Heuschnupfen hat, der findet das dann nicht so prickelnd und leidet jetzt aktuell. Ja. Gibt es etwas bei Therapien, wo Sie sagen, ja, das ist ganz besonders erfolgsversprechend?
Also wenn Sie wenige Allergien haben gegen wenige Pollen, dann ist immer eine sogenannte Immuntherapie vielversprechend. Also früher hieß der Begriff Desensibilisierung, es war ein bisschen optimistisch. Da hat man gesagt, Hypo, das macht es ein bisschen besser. Jetzt sagt man Immuntherapie, spezifische Immuntherapie. Also das meine ich mit, das ist, damit meine ich den Begriff Desensibilisierung. Das funktioniert für Gräser und Birken beispielsweise ziemlich gut. Und da gibt es den großen Vorteil, dass früher musste man das spritzen. Mittlerweile gibt es diese Therapie auch als sogenannte Sublinguale. Also sie wird über die Zunge eingenommen. Man muss also nicht mehr spritzen nehmen. Funktioniert genauso gut. Muss man längere Zeit regelmäßig machen, aber bei vielen Patientinnen und Patienten führt das tatsächlich zu einer langanhaltenden, nachhaltigen Besserung. Manchmal verschwinden die Symptome sogar.
Jetzt sagen viele Allergiker, ja, ich mache da was und nächstes Jahr könnte es besser werden oder ich muss 3 Jahre erstmal eine Therapie machen. Was ist das?
Es dauert eben sehr lange, bis sich diese Toleranz aufbaut. Ja, deswegen weiß man in der Regel den vollen Effekt von seiner Immuntherapie erst nach 2 bis 3 Jahren. Und so lange kann da auch noch was passieren. Okay. Deswegen, man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen. Aber wie gesagt, mit dieser sublingualen Variante ist es ein bisschen einfacher. Das kann man zu Hause einfach dann kontinuierlich weiternehmen. Man muss nicht mehr spritzen, aber es gibt auch Patientinnen, die sagen, naja, lieber alle 2 oder alle 4 Wochen eine Spritze, ist nicht so schlimm. Ist sehr individuell. Gute Botschaft ist, funktioniert beides.
Eigenbluttherapie war auch immer so ein Stichwort. Gibt es das noch?
Das gibt es immer noch, verschwindet nicht. Dafür gibt es aber ehrlich gesagt keine brauchbare Evidenz. Also das ist anekdotisch. Der eine oder andere wird sagen, das hat mir geholfen. Wie viele Dinge, also gerade in dem Allergiebereich gibt es unendlich viele Dinge so auf Anekdote. Ich habe das mal gemacht, hat das. Ist auch schön, freut mich für jeden, wenn es. Aber wenn Sie tatsächlich nach Studien oder Effekten gucken, beispielsweise für die Eigenbluttherapie, gibt es keine brauchbare Evidenz.
Na, ist sowas dann überhaupt seriös anzubieten, wenn es keine wirkliche Evidenz gibt?
Ja, also das ist in der Medizin ein Graubereich. Wenn das nicht schädlich ist und wenn es wenigstens auf seine Sicherheit irgendwie geprüft wurde, dann ist es natürlich etwas, was man dann anbieten kann. Aber problematisch ist es schon, weil man sollte natürlich immer schauen, dass das, was man dann tut und anbietet, auch in irgendeiner Art und Weise gut abgesichert ist.
Jetzt gibt es natürlich auch viel Forschung. Gibt es aktuell etwas Neues, was hilft?
Also was momentan in der Forschung sind, die sogenannten Biologika. Also das sind Medikamente, die kommen aus der Biotechnologie. Spezielle Eiweiße, mit denen man Schlüsselmoleküle der Entzündung blockieren kann. Und da gibt es zum Beispiel für typische allergische Erkrankungen wie die Neurodermitis oder atopische Dermatitis, für das Asthma und auch die Nasenpolypen gibt es schon 4, 5, teilweise 6 unterschiedliche Medikamente, die da sehr wirksam sind, zumindest bei den schweren Formen. Problem ist, es ist sehr teuer und deswegen traut man sich noch nicht so ran bei einer Erkrankung, die leider bei uns immer noch so ein bisschen den das Problem der Banalisierung hat, also nur Heuschnupfen, da Studien zu machen, obwohl man weiß, dass viele dieser Medikamente auch gut wirken würden. Ausnahme, gerade jetzt ist in China ein Medikament erstmals auch für den Heuschnupfen zugelassen worden aus der Biotechnologie. Das sind sogenannte Nachahmerpräparate, die sind dann etwas günstiger. Also besteht die Hoffnung, dass wenn diese Technologie günstiger wird, dass man das dann auch bei schweren Heuschnupfenverläufen erfolgreich einsetzen kann.
Und was macht diese Technologie so erfolgreich? Weil die gezielter ansetzt oder was ist der Hintergrund?
Ja, die setzt ganz gezielt. Also es gibt bei der Allergie, Entzündung, weiß man, gibt es ganz, können es an einer Hand ungefähr abzählen, oder zwei Händen, ganz wichtige Schlüsselmoleküle. Und wenn Sie die völlig ausschalten, das können Sie selektiv machen, also wird nichts anderes ausgeschaltet als dieses eine Molekül, dann kann man damit sehr effektiv diese allergische Entzündung unterbrechen. Und das funktioniert, manchmal kann man es auch kombinieren, sagen wir Zukunftsmusik, mehrere von diesen Molekülen ausschalten. Und das ist eine Hoffnung, wie man gerade den schweren Formen in Zukunft noch wird helfen können.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein in die Sendung. Ralf Krakler aus Augsburg möchte wissen, wieso bin ich denn auf Walnüsse allergisch und auf sämtliche andere Nüsse nicht? Lässt sich das so einfach beantworten?
Also ganz einfach lässt sich nicht beantworten, weil man das ist sehr individuell und man kann es auch nicht bei jedem Einzelnen verstehen. Manchmal liegt es daran, dass manche Nüsse gar keine Nüsse sind. Also die Erdnuss berühmterweise ist keine Nuss, sondern
aber die Erdbeere ist eine Nuss.
Hülsenfrucht, genau, ja, zum Beispiel. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, was für eine Nuss ist das, wie ist die behandelt, was für eine Sorte ist das. Beispielsweise gibt es alte Apfelsorten, die bei Kreuzallergikern gut funktionieren, weil sie andere Allergenzusammensetzung haben. Und bei den Nüssen ist das auch sehr individuell. Also nicht jeder reagiert auf eine Wal- und eine Haselnuss. Und das hängt manchmal auch, wie viel Allergen ist da drin. Wie gut zerkaut man die, wie gut wird das zersetzt, das Allergen. Also das ist sehr unterschiedlich, sehr individuell. Und letztlich haben ja auch nur etwa die Hälfte der Pollenallergiker eine Kreuzallergie. Ja. Und das müssten ja eigentlich auch viel mehr sein, weil das molekulare Allergen ist das gleiche.
Wobei Haselnuss ist ja, glaube ich, weitaus häufiger vertreten als eine Allergie gegen die Walnuss.
Ja, also die Kreuzallergie gegen die Haselnuss ist eine der häufigsten. Hat natürlich was mit der Haselpollenallergie zu tun. Ja.
Dann schreibt uns Ute Christ und sie sagt, gegen Heuschnupfen hilft konsequente Ernährungsumstellung. Mhm. Also kein Fertigessen, kein Zucker, kein Weißmehl, alles selbst und vor allem frisch kochen. Das habe ich mehreren Menschen angeraten und sie schreibt dann, nachdem ich seit meiner Kindheit lange 25 Jahre Heuschnupfen hatte, habe ich meine Ernährung auf Vollwertkost umgestellt und das hat mir damals mein HNO empfohlen und seither habe ich keinen Heuschnupfen mehr, auch keine andere Allergie. Also das scheint wirklich was zu bringen.
Es ist ein interessanter Ansatz. Wie gesagt, eine generelle Empfehlung kann man jetzt für den Heuschnupfen das nicht aussprechen, aber wenn man das macht, ist es grundsätzlich gut. Wir wissen beispielsweise, dass so eine Ernährungsumstellung das Mikrobiom im Darm positiv beeinflusst. Und das Mikrobiom im Darm hat wahrscheinlich auch eine in gewisser Weise modulierende Rolle für unser Immunsystem, also auch auf die Allergie. Also insofern ist das, was da geschildert wird, durchaus möglich und plausibel. Ob das jetzt bei jedem Einzelnen funktioniert, ist eine andere Geschichte.
Es gibt ja manchmal so Lebensmittel, die sind besonders gut oder schlecht für Organe. Also wie beispielsweise rote Beete gut für die Leber sein soll. Gibt es was besonders gut für die Lunge ist?
Also es geht bei der Lunge eher so um den Erhalt der Funktion. Also Sie können keine Lungenerkrankung therapieren mit einer Ernährung. Also Ausnahmen. Klar, wenn Sie eine Allergie haben, das Allergen weglassen, dann wird natürlich die Allergie besser. Aber Sie müssen bei der Lunge darauf achten, dass in der Ernährung ausreichend Eiweiß ist, weil die Lunge als Strukturorgan viel Eiweiß braucht. Und dann braucht die Lunge, und das macht sie einzigartig, natürlich sie entgiftet. Insbesondere sie entgiftet, klingt paradox, den Sauerstoff. Sauerstoff selber ist ja in höheren Konzentrationen ein Gift. Und die Lunge ist immer Sauerstoff exponiert und braucht deswegen sogenannte Antioxidantien. Das sind also Stoffe, die im Grunde genommen die schädliche Wirkung des Sauerstoffs abmildern, dieser sogenannten Oxidantien. Und die sind beispielsweise in vielen Gemüsen drin, teilweise in Rohkost. Brokkoli ist so ein Klassiker. Wir haben jetzt hier gerade Ingwer oder Kurkuma. Resveratrol ist so ein Stoff, der beispielsweise in Trauben drin ist und in roten Beeren. Der wirkt als Antioxidant. Also letztlich gilt für die Lunge das, was hier Ihre Hörerin auch geschrieben hat, eine ausgewogene ballaststoffreiche, vitaminreiche Kost.
Weil Sie entgiften gerade sagen, hat es mit Umweltgiften zu tun? Weil eigentlich würde man ja sagen, naja, die Luft ist doch sauberer geworden. Mhm. Im Grunde könnten die Allergien ja auch weniger werden aufgrund dessen.
Ja, Allergien und Luftschadstoffe sind zwei unterschiedliche Baustellen, die sich aber gegenseitig irgendwie befruchten können. Also wir wissen, dass beispielsweise Pollen stärkere Immunreaktionen auslösen, wenn sie mit Partikeln, Schadstoffpartikeln, Diesel, Feinstaub etc. beladen sind. Also das ist durchaus was, was sich gegenseitig verstärken kann. Ein Allergen muss man theoretisch nicht entgiften, weil ein Allergen ist kein Giftstoff in dem Sinne. Und die Luft wird sauberer in den meisten Regionen der Welt, das ist richtig. Und deswegen leben wir auch länger und wir leben besser. Aber wie gesagt, schon der Sauerstoff in der Luft kann als Gift, Zellgift funktionieren. Und deswegen braucht die Lunge diese, wie wir sagen, Antioxidantien, um tatsächlich das Gewebe und auch den Körper dann letztlich vor diesen Einflüssen zu schützen.
An Allergien leiden so viele. Matthias aus Mannheim schreibt, er hat jede Menge Allergien, aber was ihm hilft, ist in die Sauna gehen, Kai Michael B. Ist das ein gutes Gegenmittel?
Ob es ein gutes Gegenmittel ist, also die Frage, was machen die allergischen Beschwerden? Also er hat viele Allergien, manifestiert sich das an der Nase, an den Atemwegen oder an der Haut, ist unklar. Aber also es gibt kaum jemanden, der, wenn er in die Sauna geht, das als unangenehm empfindet. Es gibt Menschen, die mögen Sauna nicht, aber die gehen, sagen eigentlich alle irgendwie, es ist gut gegen alles.
Heißt, ist es auch gut für die Atemwege?
Also wenn man nicht, Ausnahmen immer, man muss immer vorsichtig sein, was man sagt. Sie sollten jetzt, wenn Sie eine Pollenallergie oder sowas haben, vielleicht nicht unbedingt einen Aufguss machen mit Birkenextrakt oder so. Ja. Mhm. Aber grundsätzlich ist Wärme und feuchte Luft für die Atemwege grundsätzlich gut.
Mhm. Welche Position hätte die Lunge, wenn sie in der Fußballmannschaft eine Position übernimmt? Solche Fragen, die haben Sie sich auch vorgenommen. Welche Antwort haben Sie da?
Das wär die Nummer 6. Ja. Wobei, das ist schon ein paar Jahre alt. Mittlerweile ist die Nummer 6 ja der wichtigste Player im Team, wie wir gelernt haben. Holding Six und solche Dinge gibt es da. Aber es ist eher so ein Teamplayer. Also die Lunge ist kein besonders kapriziöses Organ. Ist ja meistens nicht so medial tauglich wie das Herz oder das Gehirn. Aber ist so der stille Arbeiter, der die Energie bereitstellt.
Ja, und die Lunge alleine, es braucht dann ja auch die Mitspieler. Also das Zwerchfell spielt dabei auch eine ganz besondere Rolle. Welche?
Die Lunge kann sich ja nicht selber ausdehnen, sondern die Lunge wird im Grunde genommen passiv ausgedehnt. Und das Zwerchfell und die Atemmuskeln, die wir im Brustkorb und im Hals haben, die sorgen dafür, dass der Brustkorb sich ausdehnt. Und dann folgt eigentlich die Lunge passiv nach. Also die Lunge selber kann, wenn Sie die irgendwo rausnehmen würden und in die Ecke stellen würde, die so wie so eine, vom Metzger kennt man eine Leber oder so die Konsistenz, die würde zusammenflatschen.
Ja. Also. Und Sie haben einen Beweis dafür, dass Atmung und Glück zusammenhängen, und zwar schon im Mutterleib. Mhm. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, man weiß, dass Faktoren in der Schwangerschaft tatsächlich bei Kindern später die das Auftreten von Lungenerkrankungen begünstigen können. Also, und zwar nicht nur jetzt Schadstoffe, zum Beispiel Rauchen während der Schwangerschaft, sondern man weiß auch, dass bestimmte emotionale oder Stresserlebnisse, ja, die sogenannte Epigenetik. Also da kann es tatsächlich sein, dass im Mutterleib schon bestimmte Programmierungen stattfinden hinsichtlich Stressanfälligkeit. Und das kann dann zum Beispiel zu Allergien und Asthma führen.
Mhm. Ja. Wie gut ist die Lunge denn an sich erforscht? Also beim Darm ist es ja so, dass man in den vergangenen 20 Jahren sehr viel mehr Wissen angehäuft hat. Ja. Wo stehen wir bei der Lunge?
Ist ähnlich. Also die Lunge hat einen großen Wissenszuwachs bekommen, also gerade mit der ganzen Molekularbiologie und die Dinge, die man in den letzten 20, 30 Jahren gemacht hat. Aber es gibt immer noch unheimlich viele unerklärte Dinge in der Lunge. Also zum Beispiel wissen wir, dass ganz viele Nerven in der Lunge enden. Und die Lunge ist ja eigentlich kein sensibles Organ. Also wir wissen gar nicht genau, wofür sind die ganzen Nerven. Also ein Großteil der Fasern von unserem Vagusnerv, die enden in der Lunge. Und eigentlich ist das ein Rätsel.
Vagusnerv hat gerade auch eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Also was würden Sie, dann gibt es da so eine Frage, wo Sie sagen, ja, das wäre für mich die Sechser im Lotto-Frage, die ich gerne beantworten würde
ja
bei
so
der Lunge?
Ich sage, das klingt immer ein bisschen seltsam, meine Lieblingserkrankung ist ja Asthma, also das ist so mein Steckenpferd. Und ich würde gerne von der Evolution wissen, warum es überhaupt einen glatten Muskel gibt, der sich da verkrampfen kann bei den Asthmatikern, weil der macht nur Ärger. Wir brauchen als Gesunden eigentlich keinen glatten Muskel.
Ja.
Der bewegt sich auch bei einem Gesunden nicht. Also der glatte Muskel ist immer gleich. Mhm. Und beim Asthmatiker krampft er sich zusammen. Und ich Mich interessiert die Frage, warum gibt es denn überhaupt?
Wie geht man so eine Forschung an?
Man muss sehr weit in der Evolution zurückgehen und dann gucken, ob man theoretisch ohne so einen Muskel auch leben könnte. Also gibt es vielleicht so Varianten im Tierreich, die gar keinen glatten Muskel haben. Manchmal haben solche Dinge ja auch, also evolutionsgeschichtlich gedacht, Vorteile.
Hat ja eigentlich alles Sinn und Zweck.
Genau. Also wahrscheinlich ist es so, vielleicht
ist auf
ganz
der Blinddarm
früher.
Vielleicht, ich weiß nicht.
Selbst der ist ganz wichtiges immunologisches Organ, wissen wir heute auch, genau wie die Mandeln, die sollen wir auch nicht mal einfach rausnehmen. Ja. Wahrscheinlich ist es so tatsächlich, als wir früher noch richtig in der Natur lebten und es gibt ja auch viele Lungenparasiten, das weiß man heute hier gar nicht mehr. Bei uns spielt das keine Rolle. Und da ist es natürlich möglicherweise schon gut, dass, wenn sie einen Wurm daran hindern, dass er noch tiefer in die Atemwege eindringt, wenn die Atemwege sie einfach zusammenziehen. Also es könnte so eine Art Schutzreflex sein. Aber manche Sachen werden sich vielleicht auch einfach niemals klären lassen.
In Deutschland sterben jährlich mehr als 100.000 Menschen an Lungen- und Atemwegserkrankungen. Lungenkrebs geht glücklicherweise bei den Männern leicht zurück. Wie ist da die Tendenz bei den Frauen?
Also insgesamt ist es stabil. Wir haben etwa 50.000 Neuerkrankungen, zwischen 50.000 und 60.000 Neuerkrankungen vom Lungenkrebs in jedem Jahr. Und da ist es bei den Männern ist es tendenziell eher abnehmend. Bei den Frauen war es lange zunehmend und stabilisiert sich jetzt auch. Das ist einfach der Ausdruck der geänderten Rauchgewohnheiten.
Das sind ja schon mal positive Entwicklungen. Mhm. Allerdings, was zu lesen ist, dass man davon ausgeht, dass COPD bis 2030 weltweit eine der drei häufigsten Todesursachen sein wird. Was ist das denn für eine Erkrankung?
COPD heißt chronisch obstruktive Lungenerkrankung auf Deutsch oder COPD ist das Akronym aus dem Englischen, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Also früher hat man das als Emphysem oder Raucherlunge bezeichnet, weil der wesentliche Risikofaktor bei der COPD ist tatsächlich das Rauchen, ist aber nicht der einzige. Gerade global gibt es eben auch viele COPD-Fälle, die nicht unbedingt was mit dem Rauchen zu tun haben. Also in Mitteleuropa kann man davon ausgehen, dass etwa 90% der COPD-Fälle tatsächlich rauchbedingt sind. Und das ist eine Erkrankung, die sich ähnlich äußert wie Asthma mit einer Verengung der Atemwege. Aber es ist so eine Art Dauerverengung. Und anders als beim Asthma wird das Lungengewebe auch durch diese Entzündung zerstört. Ja. Das ist das, was wir Emphysem nennen. Das gibt es beim Asthma eigentlich gar nicht. Beim Asthma haben sie Entzündung in den Bronchien und Verengung der Bronchien, aber das Lungengewebe bleibt eigentlich stabil. Bei der COPD geht es dann leider kaputt.
Lässt sich das denn wieder aufbauen?
Nein.
Oder wenn es einmal kaputt ist?
Das ist das große Problem. Wenn sie das einmal zerstört haben, diese Lungenarchitektur, die kommt nicht mehr zurück. Das heißt, sie können das allenfalls bremsen. Deswegen ist es wichtig, das rechtzeitig zu diagnostizieren und dann eben unter Umständen einzugreifen, um diesen Prozess zu stoppen.
Das heißt also, für alle Raucher wären rechtzeitige Untersuchungen wichtig. Was für Untersuchungen gibt es da?
Also was wir jetzt zum Beispiel in Lungenkrebs ja haben, seit 1.4. ist tatsächlich das Screening und die Vorsorge auf Lungenkrebs. Das heißt, es gibt einmal im Jahr die Option für starke Raucher oder starke ehemalige Raucher, ein Lungen-CT durchzuführen, dass man Lungenkrebs möglichst früh erkennt, weil dann kann man ihn heilen und gut behandeln. Bei der COPD gibt es das leider noch nicht. Wir hoffen, dass bei diesen CT-Untersuchungen, da sieht man ja auch den Rest der Lunge.
Ja.
Das heißt, wir wissen schon aus Erfahrungen in den USA, dass man sehr viele quasi Nebenbei-Diagnosen bekommt, wo man sieht, diese Leute haben eine COPD. Wir wissen aber noch nicht genau, was wir dann damit machen. Also die müssten natürlich dann alle irgendwie mit einer Lungenfunktion überprüft werden. Und da hapert es noch ein bisschen mit der Implementation.
Das ist natürlich genau auch die Frage, wenn das dann diagnostiziert wird, welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn da?
Wenige. Momentan wird geguckt, ob man durch eine frühe Behandlung den Prozess bremsen kann. Aber ganz wichtig ist, dass man natürlich mit der Information, da ist schon was passiert, da ist schon Lungenfunktionsverlust da, dass man dann eben eingreifen kann, beispielsweise nochmal als letztes Argument, es ist vielleicht noch Zeit, rechtzeitig mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist eben ein Unterschied, ob sie noch 70% Lungenfunktion haben oder ob sie nur noch 30% haben.
Lässt sich denn Lungenvolumen eigentlich trainieren? Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, man kann Volumen trainieren. Also es ist etwa so, sie kommen mit einer bestimmten Anzahl an Lungenbläschen auf die Welt. Die vermehren sich noch bis zum etwa 8. Lebensjahr. Dann haben sie ist die Zahl ihrer Lungenbläschen ist bestimmt. Dann können sie aber noch die Größe der Lunge beeinflussen, zum Beispiel durch körperliches Training. Deswegen haben Schwimmer so einen Brustkorb. Ja. Die haben nicht mehr Alveolen, nicht mehr Lungenbläschen, aber haben mehr Volumen. Das kann man
trainieren. Viele Luftballons aufpusten
zum Beispiel. Das kann man trainieren. Es gibt auch bestimmte Atemtechniken. Apnoe-Taucher, die machen Lungenpacking und solche Dinge. Die können ihr Volumen tatsächlich vergrößern. Ab dem 21., 22. Lebensjahr nimmt ihr Lungenvolumen ab, egal was sie tun.
Ja.
Sie können das in Grenzen bis zu diesem Zeitpunkt trainieren ihr Volumen, aber die Anzahl der Lungenbläschen, die ändern sie nicht mehr und dann ab 22 geht's bergab.
Als Pneumologe wissen Sie, dass Husten die Menschen ganz besonders nerven kann. Nicht nur, wenn man selbst Husten hat, sondern eben auch, wenn andere husten. Dieses Geräusch, warum ist das denn so nervig?
Also Husten zählt tatsächlich zu den Geräuschen, die in unseren Mitmenschen irgendwie mehrheitlich sehr unangenehme, um es mal einfach zu sagen, sehr unangenehme Emotionen auslösen. Ist natürlich ein Symptom, was man assoziiert mit Krankheit, klar, auch mit Infektion. Also das steckt wahrscheinlich sehr stammesgeschichtlich sehr tief in uns drin und ist natürlich auch so ein bisschen sowas wie ein Warnhinweis. Also irgendwas stimmt nicht in der Luft, wenn jemand hustet. Also alles insgesamt Dinge, die dem Husten eine sehr negative Konnotation geben.
Aber es gibt ja auch so Aufmerksamkeitshusten, ne? Also man hat den Eindruck, gerade im klassischen Konzert wird eher gehustet als beim Fußball- oder Rockkonzert. Oder täuscht es?
Ja, wobei das ist wahrscheinlich eher so dieser nervöse Husten. Ja. Ja? Der nervöse Husten, der hat was damit zu tun, dass man also zwanghaft sich ja nicht bewegen kann im Konzert. Da ist es still meistens oder in der Kirche, da ist die Luft grausam trocken, es ist kalt. Und dann fängt man irgendwie an, es kitzelt und normalerweise wird man ja dann einfach, also im Fußballstadion würden sie einfach anfangen zu reden oder sie bewegen sich und brüllen und dann geht das auch wieder weg und das können sie ja dann nicht und dann fokussieren sie sich so auf dieses Kitzeln, den Hustenreiz, dass sie irgendwann zwangsläufig, egal wo sie sind und wie sie sind und was da gespielt wird, nach ein paar Minuten geht's los und die ersten Leute fangen an zu husten.
Ja, und jetzt haben Sie ein tolles Rezept. Sie sagen nämlich, gegen Husten hilft nicht Husten. Ja, ja, aber was machen, wenn dann das Kitzeln da ist?
Ja, schwierig. Also es klingt nach einem blöden Spruch. Ja. Wir wollen das ja auch nicht bagatellisieren, weil Husten kann als Symptom, als eigenständig, sogar mittlerweile wissen Sie, dass es eine eigenständige Erkrankung ist, also der Hustensyndrom, kann sehr, sehr einschneidend für die Lebensqualität sein. Und da gibt es aber tatsächlich das Phänomen, dass Husten selber die Atemwege reizt und diesen Hustenreiz unterhält. Mhm. Und man kann beispielsweise beim Atemtherapeuten oder beim Physiotherapeuten auch bestimmte Husten- und Atemtechniken lernen, die Hustentechnik verbessern, damit dieser Reiz, dieser verstärkende Reiz aufhört. Und das ist so ein bisschen, wie gesagt, flapsig gesagt. Ja. Aber ein bisschen Wahrheit ist da tatsächlich drin.
Ja, ich fand es ganz interessant zu lesen. Husten ist für 10% aller jährlichen Arztbesuche beim Allgemeinmediziner verantwortlich. Ja. Das ist doch ganz schön viel, oder?
Und da zählt natürlich auch der Akuthusten dazu. Mhm. Natürlich der akute Atemwegsinfekt. Das sind ja hunderte von Millionen von Erkrankungen weltweit und viele äußern sich in Husten, aber tatsächlich ist auch der chronische Husten bei Fachärzten eine ganz häufige Ursache oder häufiger Grund für einen Arztbesuch. Also diese Zahlen, die sind tatsächlich mit Schmerz und Luftnot beispielsweise steht Husten ganz vorne auf den Symptomen, warum man zum Arzt geht.
Und dann sagt man immer, Hustensaft mit Salbei sei etwas, was ganz besonders gut ist. Wäre das so etwas?
Das kommt auf den Husten an. Husten ist sehr komplex. Es gibt tatsächlich den Husten, der im Hals oder im Rachen entsteht. Der kann unter Umständen mit solchen warmen Getränke oder auch Honig oder Gels und solchen Dingen, also da hat man tatsächlich so eine Art mechanischen Effekt, einen beruhigenden Effekt, der kann damit unterdrückt werden. Wenn der Husten aber aus den tiefen Atemwegen kommt, also wirklich ein bronchialer Husten ist, dann funktioniert das meistens nicht mit diesen Dingen. Also da muss man zu anderen Dingen greifen.
Ja, jetzt haben wir die Sendung begonnen mit April, Pollenflugsaison. Also Birke fliegt jetzt und Erle war schon im Januar. Husten können Sie jetzt langsam abhaken für sich, für die Praxis? Oder wie gehen Sie dann Ihrem Jahreskalender?
Nee, Husten ist ein ganzjähriges Phänomen. Es gibt natürlich den allergischen Husten, aber da weiß man ja, woher es kommt. Ja. Also da ist es ja nicht unerklärt. Probleme sind tatsächlich Patienten, die sehr, sehr, sehr lange husten, eine selbstständige Hustenerkrankung haben und es ist völlig unklar, wo das herkommt. Also der sogenannte, früher haben wir gesagt, idiopathischer Husten, heute nennen wir ihn unexplained cough oder refractory cough, also refraktärer Husten, wo wir die Ursache nicht kennen. Das ist ein großes Problem und das ist eigentlich jahreszeitig unabhängig, gibt es immer Patienten, die damit kommen.
Also der Pneumologe hat das ganze Jahr genug zu tun.
Auf jeden Fall.
Dankeschön für den Besuch heute Vormittag.
Dankeschön.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.